Viele Sachen brauche ich ja quasi zur Einleitung nicht mehr sagen. Es ist von meinen Vorrednern ja schon alles sehr, sehr ausführlich und sehr gut zusammengefasst worden. Wir arbeiten bei uns im Schlaflabor nach dem Regelwerk der American Academy of Sleep Medicine, kommt aus Amerika. Die geben die Regeln quasi vor. Ich sage gleich dazu, wir haben sie ein bisschen angepasst bei uns im Schlaflabor. Wir sind ein akkreditiertes Schlaflabor, haben uns dem Regelwerk quasi unterworfen. Manche Sachen machen wir ein bisschen anders, gerade bei den Einstellungen in der Nacht, da habe ich aber den Vergleich mit. Diese Sachen überspringen wir jetzt. Wir haben schon gehört, dass es die obstruktive Apnoe gibt, die Hypopnoe und die Chain-Stokes-Atmung. Die Apnoe, da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein, das haben wir alles schon gehört. Wichtig ist nur, ich habe da einen Screenshot von uns mitgebracht, wo ist der Pfeil. Was wir in der Nacht quasi sehen müssen, wenn wir die Einstellung machen, ist, die Kollegen müssen die Apnoe erkennen können. Das heißt, kurz zur Orientierung, wir haben oben C3, C4, das heißt das EEG. Mittlerweile haben wir noch die frontale Okzipitale dazu seit 3-4 Jahren, das heißt wir fahren ein größeres EEG in dem Sinn. Linke und rechtes Auge, damit wir den REM-Schlaf erkennen können, das Kinn-EMG, das Mikrofon läuft jede Nacht mit. Wichtig, das Pulsoximeter, das heißt die Sauerstoffwerte zeichnen wir auf. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen, das ist quasi das Setting einer Polysomnographie. Das heißt, wir haben den Flow, das ist eine Staudruckmessung, die ist nur bei der Nase. Wir haben den Thermistor, der ist bei der Nase und Mund ein Sensor, der reagiert auf die unterschiedlichen Temperaturen bei der Ein- und Ausatmung. Dann haben wir den Brustgurt und den Bauchgurt für die Brustatmung und für die Bauchatmung. Die anderen Sachen, wie gesagt, die Kollegin hat schon gesagt, die Beine messen wir auch mit, ob wir jetzt diese Restless Legs damit detektieren können. Wichtig ist, also wir reden bei einer Apnoe von einem kompletten Atemstillstand in dem Sinne, das heißt, es ist oben eine Blockade in den oberen Atemwegen, es geht keine Luft durch. Brust- und Bauchatmung, die Atemanstrengung ist aber noch weiter da. Das haben wir auch schon sehr gut zusammengefasst vorhin gehört. Wie gesagt, durch diesen Atemstillstand geht dann der Sauerstoffgehalt runter, der CO2-Gehalt steigt. Die Chemorezeptoren messen das, geben dann ein Signal, die sogenannte Wegreaktion, das Arousal. Und damit sollte dann wieder der Gasaustausch und die Sauerstoffversorgung quasi wieder anspringen, unter Anführungszeichen gesagt, und der Patient wieder zu atmen beginnen. Ich springe noch kurz zurück. Diese Arousal sind bei uns da oben eingezeichnet. Das ist jetzt eine 3-Minuten-Ansicht, das heißt, wir sehen das EEG nicht genau, deswegen kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, was das für eine Schlafphase ist. Wir sehen aber im PIN-EMG das Arousal immer und wir sehen immer, das Arousal kommt immer, wenn der Patient wieder zum Atmen anfängt, unter Anführungszeichen gesagt. Die Sauerstoffsättigung, die ist nachlaufend, das heißt, er atmet wieder und dann geht die Sauerstoffsättigung wieder rauf und parallel dazu geht sie nachher dann hinunter, wenn der Atemaussetzer wieder da ist. Das haben wir vorhin auch schon gehört, die Stresshormone werden ausgeschüttet, dadurch das Stresshormon eben das Adrenalin angeführt, das ist harnfördernd. Gerade die Patienten, die bei uns zum ersten Mal sind, die gehen recht oft in der Nacht aufs WC, die Männer auf die Harnflasche. Was wir schon von vielen Patienten gehört haben, ist, dass sie quasi nach der Einstellungsnacht oder wenn sie unter der CPAP-Therapie sind, total froh sind, dass sie nicht mehr 4 bis 5 Mal aufs WC gehen müssen. Wir haben eine Dame, die schafft es 8 Mal aufs WC zu gehen in der Nacht. Die Damen, die hängen wir ab, die dürfen aufs WC gehen, dementsprechend ist das alles bei uns sehr aufwendig. Und der CPAP hat sie dann, glaube ich, nur mehr einmal aufs WC müssen und er hat sich sehr darüber gefreut, dass sowas auch sein kann. Zu den Hypopnoen noch, wie gesagt, das haben wir auch schon gehört, ich habe auch einen Screenshot wieder mit. Wichtig ist, da gibt es ist ein Teilverschluss, ja, das heißt, die Atemanstrengung läuft weiter, oben das wird reduziert, der Atemfluss, Arousals gibt es genauso und die Entsättigung auch. Das sind die Hypos. Ein bisschen eine Sonderform ist die Chain-Stokes'sche Atmung. Das ist dieses periodische Atemmuster. Warum ich die anführe, da komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Da gibt es ein eigenes Gerät, was man bei diesen Atemmuster verwenden kann. Wichtig ist dieses, haben wir schon gehört vorhin, Crescendo-Decrescendo-Muster. Ist ein ganz markantes Atemmuster. Wenn man das einmal gesehen hat, erkennt man es immer wieder. Wichtig ist dieses Atemmuster, das tritt bevorzugt im Non-REM auf. Und die Arousals sind immer am Höhepunkt der Hyperapnoe. Habe ich nachher auch einen Screenshot mit, zeige ich Ihnen nachher auch. Was interessant ist, ist, dass es im REM zum Ausbleiben dieses Musters kommt und auch die Entsättigungen können besser sein. Das ist schon vom Primat Sauzer gesagt worden, eben die schwere kardiale Dysfunktion, schwere kardiale Insuffizienz, neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall. Da sehen wir dieses Atemmuster auch. Und was markant ist, sind die sinusförmigen Entsättigungen. Das ist wieder ein 3-Minuten-Ansicht so eines Patienten. Wir sehen immer schön, wie die Atmung quasi ansteigt, dann wieder runtergeht. Das Arousal ist immer am höchsten Punkt gesetzt. Und die Entsättigungen sind sinusförmig. Noch schöner sieht man es, wenn wir die 10-Minuten-Ansicht nehmen. Da sehen wir dieses Muster ganz markant. Da gibt es ein eigenes Gerät, das sogenannte adaptive Servoventilation, das ASV-Gerät. Funktioniert sehr gut bei diesen Patienten. Wir starten trotzdem mit der CPAP-Beatmung, weil wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass auch das CPAP diese Atemmuster mit den Atemmustern in dem Sinn gut behandeln und gut therapieren kann. Deswegen braucht man nicht gleich den Porsche unter den Atemgeräten bei solchen Patienten nehmen. Wenn es mit dem CPAP nicht funktioniert, mit einer Beatmung, dann müssen wir so und so eine eigene Nacht machen, wo wir solche Geräte verwenden. Vollständigkeitshalber noch ein Screenshot einer normalen Atmung, das heißt, die Sättigung ist durchgehend. Das EEG oben, wir haben unten angegeben, welches Stadium das ist der Non-REM 3, Non-REM 2. Atemkurve sind vollkommen normal, sowohl Thermistor, Flow und Thorax, Abdomen. Ein paar Worte zur Geräteeinstellung bei uns im Haus. Alle Patienten, die werden, wie gesagt, durch die Fachärzte, durch unsere Stammüberweiser mittlerweile schon in den letzten Jahren haben sich die etabliert, zu einer Polysomnographie zu uns gebracht oder zu uns geschickt, besser gesagt, mit einer Lungenfunktion, mit einem HNO-Status und einem Laborbefund. Nach der Polysomnographie, das heißt, wir messen einmal, was überhaupt der Stand der Dinge ist, gibt es ein Arztgespräch, das heißt, da wird mit dem Patienten einmal die Nacht durchbesprochen, was er geleistet hat in der Nacht, was wir geleistet haben, unter Anführungszeichen, was wir gemessen haben. Ja, und dann wird die Therapie festgelegt. Dadurch, dass wir ein respiratorisches Schlaflabor sind, haben wir sehr viele CPAP-Einstellungsnächte. Pro Nacht stellen wir im Schnitt 4 Patienten auf ein CPAP-Gerät ein. Wir machen in der Nacht die Maskenanpassung, also besser gesagt am Abend. Wenn der Patient dann schlaft, machen wir eine manuelle Titration. Wir machen keine Auto-CPAP-Einstellung, das heißt, bei uns hat jeder, wir haben 12 Patienten jede Nacht, ist schon gesagt worden, wir sind 4 Techniker in der Nacht. Jeder Patient, also quasi jeder Techniker hat 3 Patienten, wobei meistens eine Einstellung, eine Polysomnographie und eine Kontrolle für jeden Kollegen wartet. Das heißt, wir nehmen keine Auto-CPAP-Geräte. Auto-CPAP heißt folgendes, es gibt eine Untergrenze, die man das Gerät sagen kann, eine Obergrenze und das Gerät regelt automatisch die ganze Nacht. Nein, wir machen eine manuelle Titration, das heißt, wir kontrollieren, wir schauen, wir haben ein Monitoring die ganze Nacht, wir sitzen quasi vor den Monitoren, schauen den Patienten unter Anführungszeichen gesagt beim Schlafen zu und reagieren dann gleich auf die Atemaussetzer. Ich habe nachher ein paar Folien mit, wie wir das machen. Sollte ein Patient einen höheren Druck brauchen, ab 15 Millibar, dann kommt er zur sogenannten BIBAP-Einstellungsnacht. Das BIBAP-Gerät ist ein bisschen ein anderes Gerät, das hat 2 Druckniveaus, wir können die Ein- und die Ausatmung quasi einstellen und wesentlich höhere Drücke fahren als mit den CPAP-Geräten. Das haben wir eh schon kurz quasi vorher gehört, die 4-Monats-Kontrolle und die 18-Monats-Kontrolle. Wichtig ist, dass die Patienten das eigene Gerät und die eigene Maske zu diesen Kontrollen mit haben. Sie schlafen wieder bei uns, sie werden verkabelt. Wir lesen in der Nacht quasi den Datenspeicher des Gerätes aus. Jedes Gerät hat einen Speicher drinnen. Das detektiert die Nutzungsdauer, das detektiert die Atemaussätze, die er mit dem Gerät hat. Das kann messen, wie dicht oder wie undicht die Maske ist, die er zu Hause verwendet. Und das wird von uns quasi ausgelesen und das kommt dann zur Befundung auch dazu. Nach den 18 Monaten wird es im Normalfall an einen niedergelassenen Arzt zur Compliance-Auslesung ausgelagert, weil unser Kontingent einfach, wir schaffen das sonst nicht. Ja, das Ziel einer respiratorischen Titration. Was machen wir mit dem Patienten? Wir probieren eine pneumatische Schienung und dadurch eben eine Beseitigung der kompletten oder der Teilblockade der oberen Atemwege. Das heißt, wir beseitigen die Atemaussetzer, die Hypopnoen, die Apnoen. In diesem Setting nehmen wir auch das Schnarchen weg. Das heißt, das Schnarchen, das ist nur die Gaumensegeln, die vibrieren, die quasi dieses Schnarchgeräusch erzeugen. Durch den höheren Luftdruck können die Gaumensegel nicht mehr vibrieren. Das heißt, das Schnarchen ist auch beseitigt. Und im Zuge dessen, wenn er wieder normal atmet, normalisieren sich auch die Sauerstoffwerte. Weiters Reduzierung des AHIs, die Reduzierung der Tagesmüdigkeit, den Leidensdruck, viele Patienten sind extrem tagesmüde, viele Patienten leiden sehr darunter, das nehmen wir auch weg. Es gibt, wie gesagt, schon die Beatmungsgeräte, die Beatmungsmode, das CPAP-Gerät, das BIBAP-Gerät und das ASV-Gerät. Kein Vortrag ohne ein paar statistische Werte. Geräteeinstellungen, ich habe Ihnen auf mitgenommen von 2015, 16 und 17. Was man hier sieht, ist, wir haben 2015 knappe 900 Einstellungen gemacht, dann gesteigert 2016 auf 966 und mittlerweile, letztes Jahr waren wir bei 1051. Die ASV-Einstellungen von 2015 von 37 Stück sind mittlerweile, letztes Jahr haben wir nur mehr 2 Stück gemacht. BIPAP-Einstellungen sind auch ein bisschen zurückgegangen und das Hauptarbeit eigentlich haben wir mittlerweile bei den CBAP-Geräten und das funktioniert auch gut, dementsprechend ist auch die Compliance sehr hoch, weil da wir mit einem niedrigeren Druck fahren können. Wichtig für den Therapieerfolg, das Aufklärungs- und Beratungsgespräch, wir reden von einer lebenslangen Therapie, die richtige Maskenwahl, das ist die wichtigste Schnittstelle zwischen Gerät und Patient. Wir passen die Masken am Anfang des Nachtdienstes an. Wir haben mittlerweile ein extrem großes Kontingent und ein großes Portfolio an Masken. Im Schnitt brauchen wir ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis wir die Masken mit dem Patienten durchbesprochen haben, getestet haben. Die Maskenleckage beachten, das heißt, wie dicht oder undicht ist die Maske. Das ist immer wieder ein Problem mit Bartträgern. Ich rede jetzt nicht vom Dreitagesbart, sondern so. Wir haben immer wieder Patienten mit so einem Rauschebart, wo man einfach an die Grenze stoßen mit den Masken. Der Therapiedruck, der sollte so niedrig wie möglich genommen, also gewählt werden, aber auch so hoch wie notwendig. Die Titrationsrichtlinien, da komme ich nachher drauf, die sollen als Wegweiser dienen, aber auch natürlich mit der Erfahrung kombiniert werden. Jeder Patient ist anders, das heißt, jeder Patient benötigt eine individuelle Einstellung und auch individuelle Druckwerte. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, der Patient XY kriegt zum Beispiel 7 Millibar und damit ist er eingestellt. Das funktioniert so nicht. Wir machen keine Split-Nights. Das heißt, wir machen wirklich eine Polysomnographie, auch wenn da schon absehbar ist, dass es einen hohen AI hat. Dann machen wir eine CBAP-Einstellung, einfach weil wir die Zeit brauchen. Und dementsprechend dann schauen wir, ob er mit CBAP quasi eingestellt ist oder eine BIPAP-Nacht noch braucht. Zum CBAP-Gerät. Das ist eine Beatmungsform und das ist jetzt wichtig, die Spontanatmung des Patienten mit einem Überdruck kombiniert. Der Patient kann seine Atemtiefe, die Atemfrequenz und auch den Flow selbst bestimmen. Das heißt, wir beatmen ihn nicht, wir unterstützen ihn. Also im Endeffekt, er gibt dem Gerät quasi den Rhythmus und die Tiefe der Atemzüge selber vor. Es gibt dann noch ein Abkömmling, das ist das ABAP-Gerät, das Auto-CBAP-Gerät. Das arbeitet innerhalb von festgesetzten Druckgrenzen und sucht sich immer da den gerade notwendigen Druck. Wir setzen es ein bei lageabhängigen oder REM-assoziierten obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom. Wir setzen die Druckgrenzen nicht zu weit. Das heißt, bei uns wird es keine Druckgrenzen von 4 bis 20 Millibar geben. Wir schauen immer, dass wir das anhand unserer manuellen Titration, wenn wir ein Auto-CBAP-Gerät nehmen, recht knapp setzen. Sollten wir es 4 bis 20 nehmen, ist das Gerät einfach zu langsam. Dreht sich der von der Seitenlage, wo er zum Beispiel nur 5 Millibar braucht am Rücken, wo er dann 12 Millibar braucht, dann kann das mitunter sein, dass das Gerät zu langsam reagiert und der wieder mit Atemaussetzern anfängt. Die Einstellparameter bei den CBAP-Geräten sind 4 bis 20 Millibar. Es gibt eine Rampenfunktion. Die Rampenfunktion ist einfach erklärt. Das heißt, er hat zum Beispiel 8 Millibar im Patient, kann auf die Rampe draufdrücken, dann beginnt das Gerät zum Beispiel bei 4 Millibar innerhalb einer festgesetzten Zeit, im Normalfall 20 Minuten, und geht dann auf den Therapiedruck, den der Patient braucht. Die meisten Patienten sind begeistert von der Rampenfunktion die ersten 2, 3, 4 Wochen, dann vergessen sie es eigentlich, dann verwenden sie es nicht mehr und sind ganz erstaunt, wenn man sie in der Kontrolle fragt, ob sie die Rampe verwenden. Es gibt Komfortfunktionen wie die Flexstufen. Die Flexstufen ist eine Funktion, dass der Druck bei der Ausatmung quasi reduziert wird. Das heißt, der Patient braucht nicht gegen den hohen Druck atmen, er kann gegen einen reduzierten Druck atmen. Das kann man dem Gerät vorgeben. Es gibt Luftbefeuchter, die Luft anfeuchten und anwärmen. Viele Patienten verwenden es gerade im Winter, wenn die Luft trocken ist von der Heizung, im Sommer eher weniger, aber auch ganz individuell unterschiedlich. Ja, wie gesagt, bei uns ist das Gerät bis 15 Millibar, dann gibt es eine neue Nacht auf eine BIPAP-Einstellung. Und wie gesagt, das CBAP-Gerät beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom wird es bei uns hauptsächlich verwendet. Das BIPAP-Gerät ist eine Weiterentwicklung der CBAP-Geräte, haben wir schon kurz vorhin erwähnt, es gibt den IBAP, eben den Ein- und den EBAP, den Ausatendruck. Die kann man getrennt einstellen. Die Ausatmung wird dadurch durch den Patienten erleichtert. Das heißt, den EBAP-Druck, den wählen wir so, dass die Atemwege gerade offen sind. Und der IBAP-Druck, der wird dann meistens etwas höher gewählt, damit man quasi das Schnarchen und die Entsättigungen quasi einstellen können. Das ASV-Gerät, die adaptive Servoventilation, das ist jetzt ein Spezialgerät. Das ist wirklich für Patienten mit dem Jane-Stokes-Atemmuster entwickelt worden. Bei der zentralen Schlafapnoe und auch bei der komplexen Schlafapnoe wird es eingesetzt. Also bei diesen Geräten wird eben das Druckniveau Atemzug für Atemzug neu angepasst. Wenn bei den Patienten dann die Atmung wieder stabil ist, das heißt nach diesen Episoden mit dem Chin-Stockson-Atemmuster, wenn das durch das Gerät quasi behoben ist, dann liefert das Gerät nur eine minimale Druckunterstützung. Wichtig ist, dass das Gerät reagiert sehr schnell, das heißt, das misst wirklich jeden Atemzug und misst immer den Spitzenflow. Das machen die anderen CPAP-Geräte, also die normalen CPAP-Geräte nicht. Die messen immer ein Zeitfenster von 3 Minuten und reagieren dann drauf quasi. Wie schon vorhin gesagt, es gibt die Titrationsregel nach den ESM-Kriterien. Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Wir haben diese ESM-Kriterien genommen, haben sie angepasst für uns. Schaut jetzt wilder aus, als was es ist. Wichtig ist, wir fangen bei jedem Patienten, nachdem wir die richtige Maske gefunden und angepasst haben, bei 4 Millibar an, steigern dann alle 10 Minuten, wenn der Patient einen stabilen Schlaf hat, den Druck, schauen dann immer quasi in diesen 10 Minuten, ob es obstruktive Apnoen gibt, ob es Hypos gibt, ob es die Reras gibt oder über 3 Minuten Schnarchen. Sollte das vorkommen, dann gehen wir wieder quasi um 1 Millibar in die Höhe. So lang, bis wir diesen richtigen Druck gefunden haben, unter Anführungszeichen. Das heißt, bis wir über 45 Minuten keine respiratorischen Ereignisse mehr haben, kein Schnarchen mehr, keine Sauerstoffabfälle in REM und in den anderen Schlafphasen. Und wichtig, was wir machen, ist in Rückenlage und in Seitenlage einstellen. Das heißt, es gibt Patienten, die schlafen zum Beispiel nur auf der Seite. Da ist er recht schnell eingestellt, da braucht er erfahrungsgemäß einen niedrigen Druck. Wir gehen dann meistens so gegen 2 oder 3 Uhr rein, wenn er nur auf der Seite gelegen ist und drehen den Patienten auf den Rücken, damit wir ihn in Rückenlage auch noch einstellen können. Viele Patienten sagen, sie schlafen zu Hause in Seitenlage, bei uns aber nur in Rückenlage. Ist natürlich bedingt durch die Kabeln, weil sich viele nicht bewegen trauen. Aber wir schauen, dass wir beide Lagen quasi Seiten- und Rückenlage eingestellt haben. Ja, und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir eigentlich den passenden Druck schon gefunden. Das, was die ESM dann noch vorgibt, dass man den Druck dann wieder reduziert, das machen wir erst bei der 4-Monats-Kontrolle. Das heißt, wenn der Patient sein Gerät zu Hause verwendet hat, wenn er sich daran gewöhnt hat, wenn er sich auskennt, dann probieren wir bei der 4-Monats-Kontrolle den Druck zu reduzieren. Ja? Wie gesagt, es gibt die Flex-Stufen. Die Flex-Stufen noch kurz erwähnt. Das ist diese Funktion, dass der Patient quasi nicht gegen den Druck ausatmen muss, sondern es wird reduziert, meistens je nach Gerät 1 Millibar, 1,5 Millibar Unterschied. Wir verwenden es bei uns so, die Stufe 1 bei CPAP-Druck 6 bis 9 Millibar, die Stufe 2 dann 9 bis 12 und ab 12 nehmen wir die Stufe 3. Das hat sich recht gut etabliert. Ja, ansonsten, es gibt ja noch ein paar so Auswege unter Anführungszeichen. Es gibt Patienten, die wachen immer früher, also immer öfter auf bei der Einstellung, dann gehen wir eben dann die Rampentaste. Es gibt Patienten, die haben zentrale Ereignisse, das heißt, die halten die Luft an, wenn sie im Wechsel wach und Non-REM 1 sind, also beim Einschlafen. Das warten wir dann einfach ab. Das gibt sich meistens. Es gibt auch Patienten, die haben so extreme Atemaussetzer schon bei 4, 5, 6 Millibar, dass sie einfach nicht einschlafen können, weil sie immer wieder durch diesen Atemaussetzer und durch das Arousal aufgeweckt werden. Da fangen wir dann schon mit einem höheren Druck an. Das probieren wir meistens, wenn wir die Maskenanpassung machen, da testen wir meistens so 4 Millibar bis 8 Millibar und zeigen dem Patienten, wie sich das anfühlt, unter Anführungszeichen. Es gibt auch Patienten, die können nicht einschlafen, die läuten dann und sagen, sie kommen mit dem Druck nicht klar, weil er zu niedrig ist oder zu hoch ist. Dementsprechend reagieren wir dann drauf. Kurz ein Screenshot zu so einer Einstellung. Das ist jetzt einmal bei 4 Millibar, das haben wir da. Oben haben wir wieder das EEG. Da sehen wir in einer 30-Sekunden-Ansicht, das sind die Spindeln, das heißt, das ist die Schlafphase 2. Was wichtig ist, ist, das ist das Mikrofon, das ist das Schnarchen. Wir sehen auch parallel dazu, das ist die Atemkurve, die das quasi vom Gerät ist. Da ist es rund, das heißt, da ist kein Flattening, kein Plateau drinnen. Da haben wir das Plateau, parallel dazu quasi das Schnarchen. Das heißt, der Druck ist noch zu niedrig. Da müssen wir dann noch raufgehen, da müssen wir noch nacharbeiten. Dann habe ich noch einen zweiten mit, das sieht man wahrscheinlich nicht so gut, weil ich das rote Feld vergessen habe rauszugeben. Da ist eine Nulllinie quasi drinnen, das heißt, das ist ein Atemaussetzer, eine obstruktive Apnoe drinnen, das heißt, der Druck ist noch nicht richtig gewählt. Das ist ein BiBAP-Gerät, aufpassen, da haben wir schon 22 Millibar bei der Einatmung und 17 Millibar bei der Ausatmung, das heißt schon recht hoch. Wir haben dann noch angepasst, haben dann die Kurve quasi, die Atemaussetzer behoben mit 24 Millibar im IBAP und EBAP mit 20 Millibar. Die Maske, ein paar Worte zur Maske, das ist die Schnittstelle zwischen Gerät und Patient. Die richtige Maske finden und anpassen, das machen wir immer im Rahmen der CPAP-Einstellung. Wir machen eine Nasenmaske und eine Full-Face-Maske, passen wir an. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge an Masken, wie ich begonnen habe, hat es nicht so eine große Auswahl. gegeben. Mittlerweile haben wir wirklich Masken in Hülle und Fülle, kann man sagen, von vielen verschiedenen Anbietern. Es gibt die Gelmasken, Silikonmasken. Die Masken quasi, diese Materialien sind mittlerweile alle antiallergisch, das heißt, da gibt es auch keine Probleme mehr. Es gibt die Nasen-Mund-Masken, es gibt nur die Nasenmasken, es gibt Spezialmasken, ob es jetzt wirklich über das ganze Gesicht geht oder wie ähnlich wie eine Sauerstoffbrille, nur quasi über der Nase aufliegt. Ganz unterschiedliche Sachen. Ja, wir haben unsere Standardmasken, Nasen- und Nasen-Mund-Masken, die passen wir den Patienten am Abend an. Das wird ihm gezeigt, wie gesagt, halbe bis dreiviertel Stunde, da gehen wir das mit dem Patienten durch und probieren das auch gleich. Auch zu den Masken ein paar Daten mit. Wir haben 2015, wie wir sehen, recht viele Full-Face-Masken, das heißt Nasen-Mund-Masken, 538 an der Zahl, gegenüber 315 Nasenmasken. Die Olivenmasken lasse ich jetzt mal außen vor, die sind so ein bisschen ein Nischenprodukt unter Anführungszeichen. 2016 haben wir dann schon ein bisschen mehr die Nasenmasken forciert. Ja, und 2017 ist uns fast eigentlich gelungen, Nasen- und Full-Face-Masken auf den gleichen Stand zu bringen. Tipps zur Maskenanpassung noch, kurz genug Zeit nehmen, das heißt, wie gesagt, halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, dann mehrere Masken herzeigen und auch testen lassen, das machen wir immer gleich im Patientenzimmer am Patient. Wir zeigen ihm den Maskenverschluss, die Klettverschlüsse und er soll es auch gleich selber verwenden. Viele Patienten vergessen das dann im Eifer des Gefechts und wenn sie sich die Maske dann abholen, sie bekommen bei der Firma noch eine Einschulung, dann kennen sie sich auf einmal nicht mehr aus. Sie erklären dann bei der 4-Monats-Kontrolle, wir haben das nicht gewusst oder ihre Frau hat es ihnen nicht erklärt, die auch mit war und schieben das eigentlich immer auf die Partnerin, weil sie selber nicht mehr wissen oder nicht so wirklich Interesse daran zeigen. Ja, dann wir testen die Maske im Sitzen, auch im Liegen, Seitenlage, Rückenlage, Bauchlage. Wir haben unseren Laptop mit in jedem Patientenzimmer, das heißt, wir können auf das Gerät zugreifen, wir können die Druckstärke gleich einstellen, wir probieren unterschiedliche Druckstärken, wir schauen uns die Leckage an, das heißt, wie dicht die Maske sitzt und dann können wir auch gleich die Maskensitz quasi verändern, die Bänderung fester oder lockerer stellen. Ja, zu den Bartträgern wirklich informieren, dass es durch den Bart zu einer Undichtheit kommen kann. Ja, mehrere Maskentypen, das machen wir auch immer, die passen wir an. Wichtig ist, der Patient soll entscheiden, mit welcher Maske er sich wohlfühlt. Da komme ich nachher noch zu, beim Wechsel von Nasenmaske zur Full-Face-Maske ist eine Druckadaptierung notwendig. Ja, die Testmasken, Alternativmasken, die vermerken wir im Nachtprotokoll. Die Masken nicht zu feststellen, wir haben immer wieder Patienten, die kommen, die Druckstellen auf der Nase haben, weil sie es zu fest ziehen, das ist nicht notwendig. Ja, und wenn es zu locker ist, dann zieht es eigentlich überall raus, die Maske. Aber auch das ist ein Handling, das muss der Patient erst lernen und das funktioniert dann eigentlich recht gut, wenn er sich damit zu Hause mal auseinandergesetzt hat. Viele Patienten geben an, sie können nur mit dem Mund atmen. Wir haben eine Zeit lang das immer wieder gleich quasi für bare Münze genommen, haben dann automatisch die Full-Face-Masken angepasst. Das ist aber nicht so ganz. Die Patienten haben einfach durch das Schnarchen und durch die Atemaussetzer, atmen sie einfach mit dem Mund, weil sie nach Luft schnappen. Wenn sie dann aber quasi eingestellt sind, dann funktioniert die Nasenmaske einwandfrei. Das heißt, die Nasenatmung, das geht und deswegen probieren wir jetzt ein bisschen forciert die Nasenmasken und haben recht gute Erfolge damit eigentlich. Ja. Wir geben dem Patienten aber die Sicherheit, er hat die Glocke, er kann immer läuten, wir passen beide Masken an, das heißt Nasenmaske und Full-Face-Maske und er kann in der Nacht jederzeit wechseln, wenn er sagt, er kommt damit nicht zurecht. Wir sehen auch, wenn er den Mund aufmacht, das heißt, wir wechseln dann auch in der Nacht die Full-Face-Maske, gehen rein, und wechseln quasi von der Nasenmaske auf die Full-Face-Maske, wenn der Mund offen sein sollte. Die Nasenatmung, die stabilisiert den Rachen, das heißt, deswegen versuchen wir wirklich die Nasenmaske am Anfang zuerst. Ein paar Adhärenzprädiktoren noch, der hohe BMI, der hohe ESS, das heißt 11 bis 16, das sind die sichersten Prädiktoren für eine gute Compliance. Ja, die Nichtraucher oder auch vom Partner, die beobachten Apnoe. Auch keine Prädiktoren sind eben das Alter, Geschlecht, dann Komorbiditäten, der Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Diabetes mellitus. Nach der Polysomnographie-Nacht sind die besten Prädiktoren eben der hohe AHI, der hohe ODI, dann die Verwendung von den Nasalmasken und auch der Support von den Technikern. Das dürfte da auch quasi den Patienten zugutekommen. Wir haben dann letztes Jahr im Rahmen einer Bachelorarbeit eine kleine Studie gemacht. Wir haben uns angeschaut, ob es zu einer Druckänderung kommt beim Wechsel von einer Nasenmaske zu einer Full-Face-Maske. Man vermutet eben, dass die Full-Face-Masken einen höheren Druck benötigen im Vergleich zu den nasalen Masken. Wir haben uns angeschaut vom Jänner 2015 bis Dezember 2016. In diesem Zeitraum haben wir 1583 CBAP-Einstellungen gemacht. 49 davon, das heißt 40 Männer und 9 Frauen, führten eben einen Maskenwechsel durch. Die sind dann auf beide Masken, sowohl Nasenmasken als auch Fullface-Masken eingestellt worden. Ja, sie haben die Masken, jede Maske 4 Monate verwendet. Wir haben uns dann die Daten angeschaut, die Compliance-Daten ausgelesen. Wir haben uns die angeschaut in Hinsicht auf den Druckunterschied, auf den verbleibenden Apnoe-Hypopnoe-Index und auf die Compliance. Eben es hat sich einen signifikanten Unterschied zwischen den Masken bezogen auf die Druckhöhe gezeigt. Das heißt, die Full-Face-Masken benötigen einen höheren Druck, um das Kollabieren eben der oberen Atemwege zu behandeln. Ja, das heißt, ein Maskenwechsel sollte daher immer mit einer erneuten Einstellungsnacht unter Verwendung des neuen Maskentyps einhergehen, um eben die effektive Therapie sicherzustellen. Jetzt habe ich noch zum Abschluss 2 Beispiele mit. Ganz schnell gehen wir noch drüber. Ein 63-jähriger Mann, der hat schon ein CPAP-Gerät gehabt. Wir haben ihn eine Polysomnographie gemacht. Er hat einen AHI von 38,3 gehabt. Das ist der 10-Stunden-Trend. Wie gesagt, den kennen wir eh schon von vorhin. Oben ist die Entsättigung. Das zeigt uns an die Atemaussetzer. Das Graue sind die gemischten, das Blaue die zentralen und das Rote sind die obstruktiven. Wir sehen, dass das Schlafprofil wirklich zerfurchten ist. Das heißt, da passt das nicht, wacht er immer wieder auf. Da hat er trotz Atemaussetzern eine recht lange Phase im Leichtschlaf gehabt, trotz Rückenlage. Wir haben dem Patienten dann eine Maskenanpassung, eine CPAP-Einstellung angedeihen lassen. Das schaut bei uns in der Nacht, das ist das Nachtprotokoll. Das heißt, da wird vermerkt quasi, was wir mit ihm machen, welcher Techniker ihn quasi behandelt, was er für Masken bekommt, welche Alternativmaske. Und dann wird quasi anhand der Uhrzeiten aufgeschlüsselt, wann wer wo welchen Druck adaptiert. Und im Endeffekt schaut das dann so aus, dass wir am Anfang, wir steigern immer 4, 5, 6 Millibar. Am Anfang hat er noch seine Atemaussetzer. Es geht dann quasi ein Knopf auf und dann ist er eingestellt bei einem gewissen Druck, in seinem Fall bei 13 Millibar. Und wir sehen auch schon, da hat er recht lange REM-Phasen, hat er Tiefschlafphasen drinnen. Und die Atemaussetzer sind behoben, sowohl und auch die respiratorischen Ereignisse. Da habe ich noch ein paar Screenshots mit, wie das so ausschaut in der Nacht. Das heißt, da haben wir wirklich unsere Apnoen drinnen, unsere Entsättigungen drinnen. Da sind wir jetzt schon bei 10 Millibar. Er hat immer noch recht lange Atemaussätze, trotz des mittlerweile hohen Drucks. Das sind immer 30 Sekunden. Das heißt, wir sind da bei 1 Minute 30 fast ein Atemaussetzer. Wir sind dann schon auf 12 Millibar, hat er immer noch seine Atemaussetzer. Wir haben eine paradoxe Atmung drinnen, wo wirklich die beiden Brust- und Bauchgurt gegengleich laufen. Und bei 13 Millibar haben wir ihn eingestellt. Wir haben auch schon die Rapid Eye Movements, das heißt, er ist im REM-Schlaf. Er ist in Rückenlage, das heißt, wir haben quasi schon gewonnen bei dem Patienten. Wir haben ihm dann eine Full-Face-Maske angepasst, 13 Millibar. Einen AHI von 38 haben wir auf 1,6 senken können und auch die Sättigung haben wir auf Sättigungsminimalwert 92%. Und das letzte Beispiel haben wir einen Patienten mit einem AHI um 81,1, in Rückenlage 75, in REM hat er 63. Seine Polysomnographie, der 10-Stunden-Trend schaut so aus, also jenseits Gut und Böse. Man sieht auch schön das typische Bild eines Schlafapnoikers, das heißt, das Hypnogramm ist wirklich komplett zerfurchen, zerfetzt. Der kann sich einfach nicht erholen und hat auch extrem schlechte Sauerstoffwerte. Wir haben ihm wieder die Masken angepasst, wir haben ihm eine Nasenmaske gegeben, wir haben dann den Druck wieder erhöht. Wir haben ihn dann quasi eingestellt. Am Anfang haben wir den Druck noch nicht gefunden, dann haben wir da bei 8, 9 Millibar den Druck gefunden. Das heißt, er hat sogar wir sprechen von einem REM-Rebound, das heißt, er hat schon seine vermehrten REM-Phasen, die er wahrscheinlich die Jahre davor nicht gehabt hat, seine Tiefschlafphasen, und so haben wir ihn dann nach Hause geschickt mit 8 Millibar mit einer Nasenmaske. Zum Abschluss noch ein kurzes Panoramafoto von unserem Schlaflabor. Das heißt, so in der Nacht quasi, das ist unsere Zentrale, wo wir werken und die Patienten einstellen und behandeln. Damit bin ich fertig. Thank you.